Wir stehen 1. Könige 19, Vers 19. Hab ich verkehrt gesagt, ja. Verzeihen Sie, was habe ich denn da gemacht? Ich habe hier falsch aufgeschlagen. Ach, Mann. Alterserscheinung, sehen Sie, es gibt Leute, die meinen, wenn ich nicht pensioniert werde. 2. Könige 5 ist es. 2. Könige 5. Lauter Kurzschlüsse. Ehe ich anfange, möchte ich eben ganz kurz ein paar Dinge sagen, die nötig sind. Ich bin gefragt worden, wann ich denn in nächster Zeit wieder predige. Am 1. Pfingster habe ich einen Gottesdienst. Ich habe ein großes Pfingstlager mit, ich weiß nicht, 600, 700 Jungs, so 17, 18-Jährige, 16-Jährige. Das ist ein Abenteuer. Das ist ja wie lebendig zu Hause, was meinen Sie? Können Sie ruhig im Gebet dran denken. Die fahren am Pfingstsamstag raus, ich fahre dann ins Lager raus, da haben wir ein großes Zelt von der Zeltmission und dann eröffne ich das Lager, da erzähle ich gewöhnlich eine Biografie. Und dann fahre ich ja nachts hier rein, habe am Sonntagmorgen hier einen Gottesdienst. Und dann fahre ich das Lager wieder raus und am Pfingstmontag predigt hier einer meiner jungen Schüler, der Uli Pazzani. Ein junger Mann, aber er hat eine Botschaft, der hat schon öfters in unserem Kreis gesprochen. Wenn Sie also da sind, kommen Sie, es lohnt sich. Und am Dienstag haben wir wieder unsere Bibelstunde. Nicht wahr? In vielen Kreisen fällt am Dienstag natürlich alles aus, weil 2 Feiertage waren. Die Herren werden überfordert. Wir wollen am Dienstag ruhig unsere Bibelstunde halten, da bin ich dann hier, da geht es weiter mit Elisa. Ist klar, nicht? Und nun stehen wir, ja, und dann habe ich noch was, Also meine Freunde, ich bin gebeten worden, mal wieder zu sagen, wir sind hier kein Publikum, sondern wir wollen eine Gemeinschaft sein. Haben Sie nach rechts und links guten Tag gesagt? Na, Ihre Frau kennen Sie nicht, aber hier geht's weiter. Nach hinten und vorne haben sie guten Tag gesagt, haben sie gegrüßt, wissen sie, wo die herkommen, dass da welche vom Gladbeck sind und was weiß ich, vom Bredeney und von allen Enden der Erde, von Bredeney bis Baldeney, ist schöner als in Norderney. Alles ist da, das muss man wissen, grüßen sich, sagen sie guten Tag. Das ist ein Schlager, der hier entstanden ist an der Zeit der Uwe. Ja. Ist klar, bitte nehmen Sie Gemeinschaft auf. Und dann muss ich noch was sagen, am letzten Dienstag haben wir gesammelt für so eine Aufbausache in Israel. Erinnern Sie sich, da sind 760 Mark zusammengelegt worden, einer Bibelstunde. Was gibt es hier überhaupt gar nicht mehr, nicht? Also, heute ist es für das Jugendhaus, da können Sie ruhig langsam tun, nicht die erholen von dem Schatten. Aber ich möchte Ihnen herzlich danken. Bitte? Ach, ja, und noch was, gut, also, es hört gar nicht auf. Heute in 14 Tagen ist die erste Ruhekonferenz. Also in 8 Tagen habe ich Bibelstunde trotz Pfingstwoche. Verstehen Sie? Und heute in 14 Tagen beginnt die erste Ruhekonferenz. Wer an der erste Ruhekonferenz nicht teilnimmt, hat selbst in Schuld. Das ist eine Zusammenströmung der Gläubigen bis von Württemberg her und vom Norden her im städtischen Saalbau. Nur die Eröffnung ist hier. Am heutigen 14 Tagen um 7:30. Heute in 14 Tagen um 7:30. Kommen Sie noch raus? Am Eingang liegen Programme. Bitte nehmen Sie auch mit und geben Sie an Gläubige weiter. Das sind keine Evangelisationsversammlungen, sondern für solche, die im Glauben Anfang gemacht haben. Wenn Sie Bekannte haben, schicken Sie es denen. Nehmen Sie die auf in Ihrer Wohnung so lange und bringen Sie mit und machen Sie mit. Das sind Festtage für Essen für die Kinder Gottes und solche, die es werden wollen. So, ist nun klar. 2. Könige 5, Vers 8. Also das Leben des Elisa, ehe ich das lese, muss ich den letzten Mal nicht da waren, kurz erzählen, dass da in Syrien im Heidenland ein Feldhauptmann lebte, ein Generalfeldmarschall, ein hoch angesehener Mann, ein erfolgreicher Mann, ein schöner Mann, ein großartiger Mann, nur er war aussätzig. Und hat eine kleine Sklavin aus Israel, die war da in die Hände, in das Haus geraten. Und die sagt, oh, wenn mein Herr wäre bei dem Propheten Elisa. Und dann nimmt er sich Urlaub, der glaubt diesem Zeugnis, nimmt sich Urlaub von seinem König, vom König von Syrien, und weil der von geistigen Dingen, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, schickte uns zum König von Israel mit dem Begleitschreiben, macht den Mann gesund. Der König von Israel zerreißt seine Kleider und sagt, wie kann ich aussätzlich hier heilen? Und nun kommt Vers 8. Da das Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn, diesen Feldhauptmann, den Aussätzigen, zu mir kommen, dass er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Also kam der Ehemann mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Haus Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasch dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden. Da erzürnte der Ehemann und zog weg und sprach, ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Städte fahren und den Aussatz also abtun. Sind nicht die Wasser Amana und Pharpar zu Damaskus besser denn alle Wasser zu Israel, dass ich mich darin wüsche und rein würde? Und wandte sich und zog weg mit Zorn. Da machten sich seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, sehr fair, wenn dich der Prophet etwas Großes geheißen hätte, solltest du es nicht tun? Wie viel mehr, so er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Lieben Freunde, ich habe ein paar Punkte. Erstens, man muss im Geistlichen viel lernen. Der natürliche Mensch, der noch gar nicht erweckt ist, der hat den Eindruck, was in der Bibel steht, das weiß ich. Das haben mich in meiner früheren Gemeinde in Bielefeld, war das so üblich, dass die Männer zu mir sagten, was da drin steht, das weiß ich alles. Ich weiß, was ich zu tun und zu lassen habe. Nicht. Und ahnt nicht, wie dumm in geistlicher Hinsicht vor Gott der unerweckte natürliche Mensch ist. Nicht? Unser hochverehrter Bundeskanzler hat auf der CDU-Tagung mit Gerstenmaier einen Streit gehabt über das C in CDU. Das werden Sie gelesen haben in der Zeitung. Und da hat der Bundeskanzler gesagt, die meisten Menschen in Westdeutschland leben nach den Grundsätzen des Christentums. Da habe ich gedacht, man muss schon 86 werden, um so ein Optimist zu sein. Nicht wahr? Dass die meisten Leute in Westdeutschland nach den Grundsätzen des Christentums sind. Verstehen Sie, was? Lieben Freunde, was ist das weit weg von der geistlichen, biblischen Erkenntnis? Nicht? Ich habe geradezu Magenschmerzen gekriegt, wie ich diese Behandlung über das Christliche in dieser Tagung verfolgt habe. Verstehen Sie, das war von allen Seiten her eine so trostlose und ungeistliche Angelegenheit, dass ich dachte, wenn das C da aus der Politik verschwende. Verzeihen Sie, das muss ich sagen, nicht wahr? Denn Tausende, Millionen lesen das und sagen, das ist auch wahr, wir sind alle Christen, wir leben nach christlichen Grundsätzen. Und wissen nicht, wie ferne sie vom Reiche Gottes sind. Was ist das für ein Morphium fürs Volk, nicht? Oder wie es Lenin ausdrückt, Opium fürs Volk. Nein, die Masse unseres Volkes ist fern von jeder geistlichen Erkenntnis. Und wenn einer im Reiche Gottes gewurzelt werden will, zu Hause sein will, dann muss er eine Menge lernen. Da muss er seinen ganzen, möchte man sagen, sein bisheriges Denken Stück für Stück über Bord werfen und lernen. Der Ehemann war Heide, ein kluger Heide, sonst wäre nicht Feldhauptmann in Syrien gewesen, erfolgreicher, nicht? Feldhauptmann war sicher ein kluger Mann. Und was muss er lernen? Wir haben letzte Mal schon ein paar Dinge gehabt. Der hatte also einen Wagen mit Gold und Silber mitgenommen. Als wenn man das Heil Gottes erkaufen könnte. Eine liebe Schwester aus unserem Kreise hat das festgestellt, wie viel Geld das war. Und ich habe den Brief zurechtgelesen, haben ihn doch vergessen. Sehen Sie, überall fangen. Es ist furchtbar. Es waren also so um 740.000 Mark rum, glaube ich, nicht? Die wollte er mitnehmen, um sein Heil zu erkaufen. Das kann man nicht erkaufen. Er musste nachher seinen ganzen Plunder wieder mit nach Hause nehmen. Und wenn nicht Anna noch betrogen hätte unterwegs und betuppt und ihn so ein bisschen erleichtert hätte, hätte er seinen ganzen Kram wieder mit nach Hause genommen. Nicht? Aber er kaufen konnte er nicht. Und dann, der zweite, was er lernen musste, er zog zum König von Israel. Diese kleine Sklavin hatte gesagt, wenn mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria wäre, zog er vom König von Israel. Das zweite, was er lernen musste, dass man göttliches Heil nicht, ich will es mal so ausdrücken, nicht bei den menschlichen Schwerpunkten findet, sondern bei den göttlichen Schwerpunkten. Das muss ich jetzt, damit sind wir in unserem Text. Nicht wahr? Es gibt so menschliche Schwerpunkte, Mittelpunkte, Residenzstädte, Washington, Moskau, Bonn, Rom, nicht? Samaria, Damaskus. Der Mann lebt in Damaskus, nun will er Hilfe haben, geht nach Israel, geht natürlich dahin, wo ein irdischer Schwerpunkt ist, nach Samaria, der Hauptstadt des Nordreiches Israel. Und muss lernen, da kriegt er keine Hilfe. Und dann lässt der Prophet Elisa sagen, lass uns zu mir kommen. Und der Elisa war ein Mann, der hat bestimmt keine 20 Zimmer Villa bewohnt, glauben Sie mir das? Der hat bestimmt eine arme Hütte bewohnt. Ich weiß gar nicht, wo er damals war, vielleicht war er in der bretternen Bude, die diese Frau ihm eingerichtet hatte, nicht? Darauf würde es nicht angegeben. Es war jedenfalls eine sehr dürftige Angelegenheit. Und der Prophet Elisa war ein schlichter Mann, der es in den Augen der Welt zu nichts gebracht hat. Ne? Aber durch ihn sprach der Herr. Im Epheser Brief steht, dass die Kirche erbaut ist auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Diese Propheten Gottes sagten Gottes ewig gültiges Wort. Das sind die göttlichen Schwerpunkte. Die sind in den Augen der Welt ganz unscheinbar. Und das muss man einen Blick für kriegen. Ich möchte mal sagen, der lebendige Gott hat in der verlorenen Welt so Schwerpunkte gebildet. Sein wichtigster Schwerpunkt ist Jesus. Jesus für uns am Kreuz gestorben. Golgatha. Da hat Gott seinen Fuß in diese Welt gesetzt. Der Weg zum Paradiese geht über Golgatha. Da kommen Menschen zum Frieden. Unter Jesu Kreuz kann ich Schuld erlangen. Kann ich vom Aussatz meiner Schuld heil werden. Und dass die das Grab, wo Jesus auferstanden ist, nicht? Ein lebendiger Heiland. Ich las heute einen schönen Satz von dem Erweckungsprediger Hofacker, ein Schwabe natürlich, nicht? Da ist allerhand Gutes ausgebrütet worden in Württemberg. Der sagt, ich möchte lieber ein Zugtier sein, das zu Tode geschunden wird, als ein Mensch ohne den Heiland. Wundervolles Wort, nicht? Aber da steckt alles drin. Ich möchte lieber, ich hatte wahrscheinlich so einen kleinen Esel, den man von schweren Karren spannt und der hat tot geprügelt wird. Ich möchte lieber ein Zuchttier sein, das zu Tode geschunden wird, als ein Mensch ohne Heiland. Sehen Sie, Jesus ist der Schwerpunkt Gottes. Aber liebe Freunde, Schwerpunkte sind nun auch da, wo wirklich Jesus sein Werk. Ich möchte gerne, dass das Weigelhaus ein Schwerpunkt Gottes wäre, wo Menschen diesen Heiland finden. Nicht wahr? Wenn ich das mal alles in ein Buch zusammenfassen könnte, was gegen Zweiglaus gesagt worden ist, das gäbe eine Bibliothek. Nicht? Aber das ist nicht so wichtig als die Frage, ob hier Menschen zur Erkenntnis ihrer Sünde kommen und Jesus finden. Ob hier der Geist Gottes am Werk ist. Dann ist hier ein Schwerpunkt Gottes, nicht wahr? Ach, nicht alles, was ich möchte es, ich kann es nicht urteilen, es ist das, da steht Gottes Urteil zu. Da steht Gottes Urteil zu, nicht uns. Aber ich möchte wohl ihn und mir wünschen, dass wir einen Blick kriegen für Gottes Schwerpunkt. Da ist Jesus. Ich weiß nicht, da war mal so eine gesegnete Bibelstunde in einem Teil von Essen. Und da sah ich einen alten Mann hinlaufen, einen lieben alten Bruder, erst längst in der Ewigkeit, sah ich, Mensch, die sind doch am anderen Ende von Essen, warum laufen sie da hin? Da sagte, wenn der Herr Jesus da ist, dann gehöre ich da auch hin. Da habe ich gedacht, der hat einen Blick für die Schwerpunkte Gottes, nicht? Verstehen Sie? Da gehöre ich hin. Die sind oft unscheinbar vor der Welt. Da ist nie ein großes Getöse drum. Und der Naeman muss lernen, dass er sein Heil nur finden kann in den Schwerpunkten Gottes, in dem eigentlichen Schwerpunkt Gottes, Stützpunkt Gottes, nämlich bei Jesus. Für ihn war das Wort Gottes damals nur erreichbar durch den Propheten. Und so muss er zum Propheten kommen. Lass ihn zu mir kommen, dass er merkt, dass ein Prophet in Israel ist. Es geht dann noch weiter. Nicht? Er muss lernen, ich komme gleich noch drauf. Dass er einen Rat bekommt, da komme ich gleich drauf, der gegen alle Vernunft ist. Und dass man vor der Entscheidung steht, ob man seiner Vernunft folgen will oder dem Wort Gottes, dem Prophetenwort. Er muss lernen, von seinem hohen Ross runterzusteigen. Oh, was hat der Naeman lernen müssen, bis er als ein Knecht des Herrn abgereist ist wieder. Es geht mit Happy End aus, die Geschichte, nicht wahr? Er reist ab wieder als einer, der den Herrn gefunden hat. Aber da hat er von der kluge Mann eine Menge lernen müssen. Und ich bitte Sie, gehen Sie ans Evangelium, die Bibel ran. Nicht so, das wissen wir ja alles. Ich muss sagen, je länger ich die Bibel lese, je älter ich werde, desto mehr entdecke ich. Nein, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Macht man neue Entdeckungen. Es ist alles ganz anders, als man sich gedacht hat. Nicht? Da hat ein lieber Bruder, Dr. Berchmann, vielleicht kennen manche den Namen, ist ein bekannter Evangelist, ein Büchlein geschrieben über das Leben nach dem Tode, was die Bibel darüber lehrt. Ein gutes Schrift. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Und heute schickt mir also ein junger Theologe, ein Pfarrer von seinem Schwiegersohn, der ist junger Theologe, einen Brief zu, eine Kritik an diesem Büchlein. Da habe ich bloß noch seufzen können, der liebe Gott weiß alles und junger Theologe weiß alles besser. Verstehen Sie, der war einfach mit seiner eigenen Vernunft an das herangegangen, was die Bibel lehrt. Wenn da in der Bibel steht, es gibt ein Totenreich, sagt er, das sind noch antike Vorstellungen, an die noch angeknüpft wird. Das gibt es nicht. Am Schluss kam raus, ganz frech, man kann über das, was nach dem Tode kommt, einfach nichts wissen. Die Bibel lehrt uns eine Menge darüber. Verstehen Sie? Da habe ich gedacht, das ist typisch für den Menschen, der nicht bereit ist, seine eigenen Vorstellungen vom Christentum über Bord zu werfen und seine Vernunft der Wahrheit der Bibel zu unterwerfen und zu lernen. Aber es ist gut, dass wir einen lebendigen Heiland haben, der nimmt seine Leute schon in die Schule. Da lernt man dann im Laufe der Zeit, nicht? Und ich hoffe, wir sind alle tüchtig bei ihm in der Lehre und es geht vorwärts. Wünsche ich Ihnen. Wenn ich das sagen darf, das Wichtigste ist, dass wir unser eigenes Ich aus dem Mittelpunkt kriegen, der Herr Jesus Mittelpunkt wird. Das müssen wir am meisten lernen. Aber nun kommt der zweite Punkt. Lass ihn zu mir kommen, dass er merke, dass ein Prophet in Israel ist. Nun zieht der Naeman mit Wagen und Rossen los zum Elisa. Ich kann mir vorstellen, der Elisa vielleicht in so einem kleinen Dorf kümmerlich wohnt und auf einmal die Aufregung, verstehen Sie, Mercedes, 220, 300, mit Standard, nicht wahr, mit Tutu, nicht wahr, mit Fuchsstreifen, wie heißt das nicht, so mit Motorstreifen und der weißen Mütze, und so, also denken Sie mal in unsere Zeit hinein, nicht, und Held in dem Kampf, Riesenaufregung. Und da bleibt einem einfach der Atem weg, dass der Elisa keinen Schritt aus seinem Zimmer raus tut. Der Held vor seinem Hause, hoch zu Ross oder in Wagen von Reitern begleitet. Na und was jetzt? Da muss der Elisa doch rausstürzen und dreimal eine tiefe Beugung machen, nicht? Bitzi, so ein hoher Offizier, trage den Deutschen schon mal vornherein die Knie weich, nicht? Und der Elisa zeigt sich nicht. Er kommt nicht. Und schließlich, wie er hört, also was es geht, also er schickt dann Boten raus, einen kleinen Gehasi, und sagt, geh in Jordan und bad dich da. Das ist das Zweite. Ich möchte mal die Frage aufwerfen, warum kam der Elisa eigentlich nicht aus dem Haus raus? Also da kommt man doch so ein Heide an und sucht das Heil Gottes. Darf ich mal so sagen, aber aussätzlich. Er traut, dass doch Gott Israels ihn heilen könnte. Und wenn wir wissen, dass im doppelten, tieferen Schrift sind der Aussatz immer ein Bild ist für Sünde, mit der ich nicht fertig werde. Wir haben alle sowas, nicht? Wollen nicht fertig werden. Ein Streit. Eine Sache, die uns in Nerven liegt. Eine Bindung. Nicht fertig werden. Das Aussatz. Und nun ist der Prophet Gottes von Gott da reingestellt. Er soll helfen. Warum kommt er nicht raus? Also im ersten Augenblick habe ich mir Elisa richtig ein bisschen gezogen. Es steht doch in der Bibel, Ehre wem Ehre gebührt. Ich sage meinen Jungs auch, man muss ja nicht ruppig sein. Die Essener haben, also die Essener Jungs haben eine große Gabe, die Ruppigkeit. Glauben Sie mir, das verstehe ich wenigstens. Ich habe Nerven wie Seide bekommen. Das sage ich manchmal schön und gut, wenn ihr also ein sicheres Auftreten habt, das ist Gold wert, aber man muss ja nicht ruppig sein. Elisa, muss man ruppig sein. Ehre, wem Ehre gebührt, steht in der Bibel, wenn auch im Neuen Testament. Aber er war dann Prophet. Da kommt ein Feldhauptmann, Ausländischer. Elisa, kein Schritt über die Schwelle. Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist eine Sache der Kinderstube, Elisa. Warum kommen Sie nicht raus? Aber sie ist nicht nur eine Frage einer guten Erziehung, dass er daraus gekommen wäre, sondern ist was anderes. Sehen Sie, Sie kennen doch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn sehnsüchtig nach Hause kommt, sah ihn sein Vater von Ferne und lief ihm entgegen. Elisa, da kommt ein heilsbedürftiger Heide. Musst du jetzt nicht etwas an dir haben von der Art des Vaters, der hinausläuft und ihm entgegenläuft? Nicht? Elisa, ertappen wir, auch die Knechte Gottes haben ihre Sünden. Elisa, treffen wir dich hier bei einem Fauxpas, bei einer schlechten Sache an? Das ist die Frage. Verstehen? Eben fragte mich einer, was haben Sie eigentlich heute Morgen um 7:30 oder wann, oder um 7 dann Uhlenkrug gemacht? Da sah ich, bin aller Früh, weil die Sonne so schön schien, in den Stadtwald gerannt, um über diesen Text nachzudenken und meine Pfingstpredigt. Und ich hatte den Stadtwald in der Morgenfrühe für mich allein und raufte meine wenigen Haare vor der Frage, warum läuft der Elisa jetzt nicht, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, diesem heilsbegierigen Heiden entgegen? Und ich kann nur eine Antwort geben, und ich glaube, die ist wichtig. Dieser Naeman war ein hochmütiger Mann, der noch nichts davon wusste, dass Gott sein Heil nur gedemütigten und bußfertigen Herzen geben. Der verlorene Sohn, dem der Vater entgegenlief, der kam an und sagte, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Wenn ein Herz so vor den Heiland kommt, dann läuft der Heiland uns entgegen. Den möchte ich sehen, der unerdrückt von seiner Schuld, voll Heilsverlangen zum Herrn Jesus kommt, den ich erführe, wie der Herr ihm entgegenläuft. Wie der Vater. Aber wer auf dem hohen Ross sitzt und denkt, er kann hier auftreten wie einer, der seinen Kellner ruft, Prophet, komm mal raus, nicht heil mich, lieber Herr Jesus, ich habe Gebet, was nicht gehört, ich höre auf mit Christentum, der erfährt nichts. Elisa ist hier ganz und gar der Knecht Gottes, ein Vorbild Jesu.
Der Herr Jesus hat geschwiegen, als bei seiner Passion, als er von König Herodes geführt wurde. Und der Herodes hochmütig ihn allein fragte, hat er ihm nichts gesagt. Aber als der Schäker schrie, erbarm dich über mich, ich komme in die Hölle, da hat Jesus gesagt, ich rette dich, heute wirst du mir im Paradies sein. Er lässt den hochmütigen König im Schweigen versinken, aber den Schäker, der demütig kommt, den nimmt er an. Ich habe erst in dieser Woche wieder einen getroffen, der sagt, der Pastor, ich kann nicht glauben, ich kann nicht glauben, das ist doch alles so. Darf ich da lassen, da ruhig bleiben, wenn Sie nicht können. Es lohnt sich für mich, nicht mehr so Diskussionen. Nicht? Da bin ich einfach zu alt dafür. Nicht? Ich kann nicht glauben, das ist ja so, dass die Vernunft sich auf den Thron setzt und sagt, das ist Unsinn und das stimmt nicht und alles. Solange kann man auch nicht glauben, weil der Herr Jesus die Türe nicht aufmacht. Aber wenn ein Mensch aufrichtig wird und sagt, mein Leben ist vor Gott ein Gräuel, ich habe ja alle Gebote Gottes übertreten, was soll aus mir werden? In dem Augenblick antwortet ihm Jesus und er kann glauben. Doch Herr, Elisa spiegelt hier den Herrn ab, den Herrn Jesus. Er ist ganz und gar ein Knecht Gottes. Doch Herr antwortet nicht den hochmütigen Herzen. Hat er nichts zu sagen. Aber der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Sondern Eman kam ein zweites Mal, das besprechen wir später noch, vor das Haus des Elisa. Und da heißt es, er stieg ab. Und da hat Dr. Humburg einen wundervollen Artikel darüber geschrieben, abgestiegene Leute. Wie er abgestiegen war. Und er kannte, was Gnade ist. Für Leute, die nichts zu fordern haben. Da wurde er klein, nicht? Und da konnte der Heiland mit ihm reden oder der Prophet. Wir versperren durch nichts mehr den Weg zur Heilserkenntnis. Ach, durch Hochmut. Steht in der Bibel, Gott widersteht den Propheten. Gott widersteht den Propheten. Widersteht. Da können sie christlich sein, dass aus allen Knopflöchern herausstrahlen. Aber der Herr widersteht ihnen. Aber den Gedemütigten gibt er Gnade. Denen, die in eigenen Augen klein geworden sind. Die wissen, dass nicht die Welt schlecht sind und sie gut, sondern dass sie schlecht sind und die Welt unter Gottes Gericht steht. Den kann er Gnade geben. Der Herr Jesus ist nicht für feine Leute gestorben, sondern für Sünder, die das zugeben. Der Herr Jesus hat einmal den Pharisäern vorgeworfen, als der Johannes der Täufer kam, habt ihr ihn nicht angenommen. Und er sagt auch ganz hart, die Zöllner und Huren aber gaben Gottes Urteil über sich recht. Und dadurch kam es zum Glauben. Gaben Gottes Urteil, das ist vernichtend, das ist über sich recht. Zu meinem Vater kam ein junger Mann und sagte, ich will ihm mal sagen, was ich über Gott denke. Da hat mein Vater gesagt, interessiert mich nicht. Aber was mich interessiert, ist die Frage, was Gott über dich denkt. Denken Sie mal über die Frage nach, auf Wiedersehen. Was Gott über dich denkt. Dann kommen wir vielleicht dahinter, dass Gott ein vernichtendes Urteil über uns hat. Und wenn ich dem Urteil recht gebe und so unter Jesu Kreuz komme, da kann ich Gnade empfangen. Da lerne ich es mir, Erbarmen widerfahren, Erbarmen werden ich nicht mehr. Nein, diesem Hoch zu Rossmann da, dem hatte Elisa nur einen Boten zu schicken, fertig, nicht? Und das war noch allerhand, dass er es getan hätte, nicht? Er hätte die Tür einfach zuschließen können und sagen, ich habe dir nichts mitzutun. Aber er gibt ihm einen Rat. Und damit bin ich beim Dritten. Der Elisa gibt dem Naeman einen Rat, der gegen alle Vernunft war. Der Zorn des Naeman ist durchaus verständlich. Geh in Jordan und bade dich. Nun, ich war noch nicht in Palästina, hier, Rabbaport, wo ist er denn hingeraten? Wie ist denn der Jordan? Ist er ein sauberes Wasser oder ist er dreckig? Wie ist er denn? Wo ist Frau Rabbaport hingeraten? Ich kann uns das sagen. Wie? Sauber? Dreckig? Naja, also gut. Ich war, geh in den dreckigen Fluss und bade dich da, nicht? Und der sagt, eher sind die Wasser zu
Sparta und Amana in Syrien nicht viel besser. Da hören wir also schon von den ersten Bädern, nicht wahr? Da sehen Sie, die Önhausen und Wildbad und was weiß ich, das berühmte Bäder. Bad Essen gibt es sogar, aber das ist nicht unseres hier. Kleines, so klein in Lipperland. Da gab es also schon in Syrien Bäder, wo die Heilsuchenden hingingen. Nach so ein Bad Ragaz. Farfa und Amana. Wissen Sie, da waren Badehäuser wahrscheinlich. Und da ging es furchtbar appetitlich zu, nicht? Und das kostet einen Haufen Geld. Und da sagt der Mensch, wenn ich nicht baden will, dann gehe ich nach Bad Ragaz oder nach Önhausen, aber doch nicht in den dreckigen Jordan. Er hat ganz recht mit seinem Sohn. Das ist gegen alle Vernunft und gegen allen Verstand. Und wieso sollen Bad dem Aussatz helfen? Das weisen Sextan an Israel, dass Aussatz nicht abgewaschen werden kann. Und doch ist der Rat des Propheten Gottes, den er vom Herrn hat. Sehen Sie, das ist mir aber erst ganz wichtig. Das Evangelium rät uns, was stracks gegen unsere unerleuchtete Vernunft geht. Das könnte ich also, jetzt müssen wir eigentlich stundenlang darüber sprechen. Das Evangelium rät, lass uns nicht verlassen unsere Versammlung. Sie haben wahrscheinlich alle heute Abend eigentlich was schrecklich Wichtiges vor. Und wenn Sie nichts Wichtiges vor hätten, Sie Fernsehen vor. Nicht? Und das ist ja grausam wichtig, glaube ich. Ich habe keine Wahl. Ich fange es gar nicht an. Nicht? Ich fürchte mich davor. Aber sie haben alle wahrscheinlich furchtbar viel zu tun. Die Vernunft sagt, ihnen ist reiner Wahnsinn, jetzt den Dienstagabend herzukommen. Schließlich kann ich ja auch zu Hause eine Andacht oder die Predigt lesen oder sonst was, wenn ich geistliche Nahrung brauche. Und dann rät der Geist Gottes, lass uns nicht verlassen unsere Versammlung. Ja, aber es geht manchmal so ein bisschen kümmerlich zu. Die Vernunft sagt, ich habe 10.000 Gründe, nicht in eine Versammlung zu gehen. 20.000 Gründe. Aber der Geist Gottes sagt, lasst uns nicht verlassen unsere Versammlung. Ja, das ist doch ganz unsinnig. Ja, ist unsinnig. Aber das ist es. Die Ratschläge der Bibel zu unserer Seligkeit, die sind oft schnurstracks gegen die unerleuchtete Vernunft. Wenn unsere Vernunft erleuchtet ist durch den Heiligen Geist, dann kapieren wir es. Oder, wenn die Bibel zum Beispiel rät, wenn dir einer haut auf den rechten Backen, dann halt ihm auf die linke. Das ist ja gegen alle Vernunft. Wenn ich das durchführen wollte, nicht? Wo komme ich hin? Da komme ich unter die Räder. Ja, sagt die Bibel, dann kommen unter die Räder. Der Heiland ist auch unter die Räder gekommen. Ist am Kreuz geendet, aber ist auferstanden. Und lebt in Ewigkeit. Das ist der Weg. Ja, das ist doch gegen alle Vernunft. Ganz richtig, gegen alle Vernunft. Sehen Sie, darum diskutiere ich nicht mehr. Heute ist so eine diskutierfreudige Zeit. Die ganze Kirche ist ein Diskussionsforum, Gespräch und was weiß ich alles. Wie soll ich mit einem Menschen, der mit seiner unerleuchteten Vernunft anrückt, diskutieren? Dem kann ich nur sagen, du hast hundertprozentig recht. Aber auf dem Weg, die landest in der Hölle. Der Herr kümmert sich um unsere unerleuchtete Vernunft nicht. Seine Ratschläge gehen auf quer durch. Oder, wenn er zum Beispiel sagt, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, ich soll mich selber klein machen. Ich soll womöglich nachsehen in meinem Leben, was nicht recht war. Ich soll zugeben, dass der Streit mit der Nachbarin Sünde ist. Wo dieses Weib mich wieder gut peinigt oder so, nicht? Ich soll zugeben, dass... Na und so weiter. Sie kennen ja ihre Sünde, ja? Sie kennen ja ihre Sünde. Ich soll zugeben, dass er Sünde ist? Das wäre doch Buße. Wie käme ich dazu? Ich kann jede meiner Sünden erklären. Ich kann jede meiner Sünden verteidigen. Das kriegt die Vernunft fertig. Wenn die Bibel sagt, tut Buße, ist das gegen die unerleuchtete Vernunft. Und doch kann keiner ohne gründliche Buße ins Reich Gottes kommen. Das ist eine tolle Sache, dass die Ratschläge des Propheten, des Herrn Jesus, der Bibel, an
war so furchtbar gegen Vernunftkind. Das ist bitter, nicht? Das ist, wenn der Geist Gottes mich erleuchtet, sind sie gar nicht mehr dagegen. Dann merken wir, dass es, wie Paulus sagt, dass das vor der Welttorheit ist, aber göttliche Weisheit. Göttliche Weisheit. Aber wie sollen Unerleuchter sind, die göttliche Weisheit kapieren? Nicht wahr? Kann er ja gar nicht. So bleibt die göttliche Weisheit auch in der Welttorheit. Der Geist Gottes, der Prophet rät, ich soll mein Heil suchen im gekreuzigten Heiland. Ist das nicht gegen alle Vernunft? Da hat man vor 2000 Jahren ein Mensch ans Kreuz geschlagen. Mit mehr oder weniger Grund. Und nun soll das mich reinmachen von meinem Aussatz? Das ist ja unwahrscheinlich, nicht wahr? Versteht ihr, das ist ja gegen alles Denken, gegen alle Vernunft. Aber wenn unsere Vernunft erleuchtet wird, erkennen wir es als göttliche Weisheit. Erkennen wir es als göttliche Weisheit? Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden haben. Meine Freunde, die Glaubensentscheidung wird an irgendeinem Punkt, wie beim Naemann, eine Entscheidung, ob ich meiner Vernunft folgen will oder dem Worte Gottes. Verstehen Sie? Irgendwo wird das auch zur Glaubensentscheidung. Ob ich der unerleuchten Vernunft der Welt folgen will und meiner unerleuchten Vernunft. Oder ob ich, jetzt brauche ich ein Wort des Apostel Paulus, meine Vernunft gefangen nehmen will und dann gehorsam Christi. Ein Weltmensch kann seinen Weg in die Hölle mit vernünftigen Gründen verteidigen bis zum letzten Atemzug, aber er geht doch verloren. Die Frage ist, ob ich zugeben will, dass ich nicht weiß vom Weg zum Heil und mich unter Gottes Wort für den Gehorsam dem Propheten oder dem Worte Jesu, dem fleischgewordenen Worte Jesu, das heißt der Bibel werden will. Irgendwo kommt diese Entscheidung, wir kommen nicht drum herum. Und verstehen Sie, das ist mir vielleicht, also wer das augenblickliche Kirchenleben verfolgt, die wird es interessieren, wie die Kirche augenblicklich versucht, der unerleuchten Vernunft des Menschen fantastisch entgegenzukommen. Man gibt die halbe Bibel preis, damit die Leute glauben können, nicht wahr? Man erklärt, nicht wahr, natürlich sind die Wunder nicht geschehen und die Auferstehung müsste anders verstehen, damit die armen Leute glauben können. Die Kirche sind versinkt dabei auch im Unglauben. Es bleibt uns nicht erspart die Entscheidung, ob wir unserer unerleuchten Vernunft folgen wollen oder dem Ziehen des Geistes Gottes, der uns unter Gottes Wort beugt. Wir kommen nicht drum rum. Ich vergesse nicht dieses Wort von Billy Graham, der sagte, ich habe jahrelang also an der Bibel rumkritisiert und versucht, dann da was rauszuquetschen aus diesen Zitronen und ich war ein erfolgloser Prediger. Und dann entschloss ich mich, das ist doll, entschloss ich mich, dem Wort der Bibel ganz zu glauben. Und von dem Tag ab fing Gott an, was zu tun. Dann schreit sofort alle Leute, das ist ein Opfer deines Verstandes, sagt er, nein. Ich habe begriffen, dass die unerleuchte Vernunft nichts vernimmt vom Geiste Gottes. Und ob ich mich endlich dem Licht des Geistes Gottes erschließen will und meiner eigenen unerleuchten Vernunft den Mund stopfen will. Nun, ich bin etwas lange dabei stehen geblieben, aber ich hoffe, es wird als Verein jedoch wichtig sein. Ja, zum Schluss die Rede der Vernunft. Das ist so schön, die Rede von ich meinte, sagt der Naemann, ich meinte, er würde herauskommen. Ich meinte, er würde seinen Gott anrufen mit großem Getöse und Weihrauch und was weiß ich. Ich meinte, er würde vielleicht sich irgend so ein Prophetengewand feierliches Umlegen dabei und so ein bisschen Talar oder irgend sowas. Ich meinte, er würde über die Stelle fahren und Kreuzer drüber schlagen, was weiß ich nicht. Ich meinte, und jetzt schickt er mir ein Boot, nicht so. So redet die Vernunft. Ich meinte. Lieben Freunde, ich meinte. Wir haben vieles gemeint und es wäre gut und es war vor Gottes Augen Sünde. Wir haben vieles für große Weisheit gehalten und es war vor Gott Torheit. Ich meinte, ich wäre gut und war in Gottes Augen ein Sünder.
Ich meinte, ich könnte selber mich gut machen und kam nur tiefer in den Schmutz. Dass ich meinte, das muss sterben, damit der Herr ans Wirken kommt.